Hebräer 13, die Verse 15 und 16 wollen wir heute Abend lesen unter dem Thema das Glaubensbekenntnis im Lobopfer. So lasset nun uns opfern durch ihn das Lobopfer, Gott alle Zeit. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Wohlzutun und mitzuteilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Nachdem also die Gemeinde, der Hebräer und überhaupt die Gläubigen neu darauf hingewiesen worden sind, was sie in Jesus Christus empfangen haben, dass sie nichts Größeres suchen müssen und suchen können, indem sie wirklich etwas Größeres noch erwarten können und empfangen, wird ihnen gesagt, dann geht jetzt voran in diesem Glauben und opfert Gott Dank darüber, durch das Bekenntnis dieses Glaubens. Lebt diesen Glauben, redet von diesem Glauben, von dieser Erfahrung und handelt auch in diesem Glauben. Also am Ende dieses Briefes soll die Gemeinde, die Hebräische, die ja zugleich auch ein Hinweis auf das Heil für alle Welt, das vom Jenseits hergekommene Heil sein soll, denn das Heil kommt aus der Ewigkeit und wir können sagen vom Jenseits in diese Zeit. So bedeutet ja auch der Name Hebräer, wir haben ein wenig davon gesagt, der deutet das an, denn Abraham wurde der Hebräer genannt, anders übersetzt, der von jenseits des Euphrats hergekommene. Oder Hebräer auch als gegenüberliegendes, etwas nicht heimisch Gewohntes bezeichnete. So soll also diese Gemeinde, die Hebräische, noch einmal nachdrücklich deutlich gemacht werden, dass Jesus nicht nur erkannt werden soll als Messias, sondern dem Einzelnen auch bekannt werden soll. Nicht nur erkannt, dass man sagt, ja, das ist der Messias, sondern jetzt bekannt im eigenen Leben, was der Messias wirklich ist. Denn wenn Jesus Christus der versöhnende hohe Priester Gottes ist, und er ist es ja auch, darf diese Erkenntnis nicht ohne Bekenntnis bleiben. Das heißt also, die Gläubigen sollen die Erfahrung machen mit diesem Messias. Und nur wer Erfahrung macht, kann was sein? Ein Zeuge. Sonst redet einer von Dingen, die er nie erfahren hat, die er wohl glaubt, aber nicht kennt. Die hebräische Gemeinde ist aufgerufen, nicht nur im Glauben den Messias anzunehmen, sondern in der Erfahrung. Zu wissen, was er in ihnen getan hat, was er ihnen geschenkt hat und dieses Wissen als Bekenntnis weitergeben. Das ist im Übrigen sehr ermutigend für Kinder Gottes, dass der Herr keine Leute sucht, die über Gott, über Jesus Christus reden. Sucht er nicht, braucht er nicht. Oder referieren über Gott und Jesus, braucht er nicht. Er sucht nur Zeugen, solche, die was mit Gott erlebt haben. Ihr seid meine Zeugen. Ihr habt was mit mir erlebt und nur das braucht er weitersagen. Das genügt, aber das sucht der Herr. Er sucht keine Spekulation über seine Person. Er sucht nicht ein schönes Fürwahrhalten, was er alles tun kann, sondern er sucht Zeugen. Was hast du erlebt? Kennst du Jesus? Kennst du den Messias in deinem Leben? Dann rede davon. Dann bekenne ihn auch vor den anderen. Dann bring dieses Lobopfer. Das Lobopfer, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen aus der Erfahrung mit ihm bekennen. Was im alten Bund das Lobopfer war, nämlich ein Hinweis auf die kommende Gnade, ein Hinweis auch auf die äußere Gemeinschaft, die Gott schon suchte in dem verordneten Gottesdienst durch die Gegenwart in der Schechina, das soll das Lobopfer im neuen Bund darbringen im Blick auf ewige Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott und soll einladend wirken für alle, dass auch sie diese Gemeinschaft haben können. Das Lobopfer soll hervorbringen, diese Botschaft: Hier ist die Reinigung von allen Sünden, das habe ich erfahren. Hier ist die Versöhnung mit Gott, das habe ich erfahren. Hier ist Leben mit Gott, aktives Leben, das habe ich erfahren. Hier ist ewiges Leben mit Gott, da bin ich ganz sicher, das habe ich im Herzen erlebt. Hier ist die Erfüllung des ersehnten Lebenszieles, wonach ich immer gesucht habe. Ich bin zu Hause. Das ist Lobopfer, Bekenntnis, die den Namen des Herrn bekennen. Aus dieser persönlichen Erfahrung, nicht nur von ferne stehen bleiben, das ist der Messias, sondern ihn kennenlernen und von ihm zeugen. Friede mit Gott und den Menschen, das habe ich erfahren. Lobopfer, Frieden haben dürfen aus dem Frieden Gottes mit den Menschen sogar, mit denen man vorher im Streit war. Da konnte man plötzlich Frieden schließen. Erfahrung, Lobopfer, wer das bekennen kann aus dem Herzen, gibt dieses Lobopfer. Dieses Lobopfer wurde von allen gebracht, die Jesus als den Messias erkannt und erfahren haben. Wir können das bereits auch schon lesen. Nach der Geburt des Herrn Jesus in Lukas 2, da wurde ja den Hirten auf den Hirtenfeldern vom Engel angekündigt, vom Engel des Herrn, dass der Heiland geboren ist. Gut, das ist eine wunderbare Botschaft, aber man kannte ihn noch gar nicht. Man hat ihn noch gar nicht erlebt. Und jetzt hätten sie losgehen können und sagen, ja, da war ein Engel, der hat gesagt, der Heiland ist geboren. Na ja, und? Kann ja jeder sagen. Sie gingen hin und schauten, ob es so ist, und sie sahen das Kind. Sie erlebten den Bezug zu diesem Kind. Und nachdem sie es gesehen hatten, wir lesen in Vers 17 von Lukas 2, da breiteten sie das Wort aus, gaben sie Lobopfer und bekannten diesen Namen. Breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Nachdem sie es gesehen haben. Nachdem sie es erfahren haben, erlebt haben, bringt also das Lobopfer dem Herrn, indem ihr aus der Erfahrung mit ihm seinen Namen und was mit seinem Namen zusammenhängt, bekennt. Und als Paulus seine erste Missionsreise angetreten hatte, ging er ja grundsätzlich erstmal zu den Hebräern. Er ging ja immer erst zu den Hebräern, weil ja Gott wollte, dass zuerst den Hebräern das gesagt wird und dann auch den Heiden. Er ging also immer in die Synagoge und bezeugte seine Erfahrung mit dem gekommenen Messias. Etliche fielen ihm zu, etliche widersprachen und da waren ja auch Judengenossen dabei, das heißt Heiden, die sich zum Judentum hielten und weil sie etwas von diesem lebendigen Gott hören wollten, die hörten auch diese Botschaft und nahmen sie an. Sie nahmen sogar diese Botschaft mit Freuden an. In Apostelgeschichte 13, und zwar ab Vers 44 lese ich mal, am folgenden Sabbat aber kam zusammen fast die ganze Stadt, das Wort Gottes zu hören. Da aber die Juden das Volk sahen, wurden sie voll Neides und widersprachen dem, was von Paulus gesagt ward, widersprachen und lästerten. Paulus aber und Barnabas sprachen frei öffentlich. Euch musste zuerst das Wort Gottes gesagt werden. Nun ihr es aber von euch stoßt und achtet euch selbst nicht wert des ewigen Lebens, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Denn also hat uns der Herr geboten, ich habe dich den Heiden zum Licht gesetzt, dass du das Heil seist bis an das Ende der Erde. Da die Heiden das hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn und wurden gläubig, wie viele ihrer zum ewigen Leben verordnet waren. Und das Wort des Herrn ward ausgebreitet durch die ganze Gegend. Also das Lobopfer machte sich sofort auf unter denen, die da gläubig geworden sind. Sie bekannten den Namen ihres Erlösers, den sie nun aufnehmen durften. Im Übrigen hier an dieser Stelle sehen wir die Scheidung der Evangeliumsverkündigung, so wie es ja Gott auch wollte, dass nicht nur die Juden selig werden, sondern auch die Heiden, dass von dort an überwiegend das Evangelium unter die Heiden ging. Hier war die Spaltung. Wenn ihr euch selbst nicht wertachtet des ewigen Lebens, die Blindheit wollt ihr behalten, dann wenden wir uns zu den Heiden. Und so ging das Evangelium durch die ganze Nation, bis es am Ende der Tage zurückkehrt, wieder nach Jerusalem, und der Überrest selig wird, weil sie ihn, den Messias, dann annehmen. Also sofort das Lobopfer aus der Erfahrung. Sie freuten sich, Jesus ist der Messias, er ist der Heiland, den nehmen wir auf. Und sie erfuhren es und sprachen es weiter, dass die ganze Gegend dieses Lobopfer vernahm und auch die Chance hatte, diesen Jesus anzunehmen. Die hebräische Gemeinde sollte sich auch nicht mehr durch die Anfechtung mittels der Volksgenossen irre machen lassen, durch das Säen von Bedenken, ob das nun das Richtige ist, ob das wirklich der Messias ist, ob diese Art des Gottesdienstes wirklich von Gott so gewollt wird. Sie sollten sich durch nichts mehr abhalten lassen, sondern das Bekenntnis jetzt geben von dem, was sie erfahren haben. Von dem, was sie erfahren haben. An die Galater schrieb auch einmal der Apostel Paulus und sagt, ich möchte eins von euch lernen. Habt ihr denn die Gnade durch den Heiligen Geist, die Vergebung der Schuld empfangen, das neue Leben, oder durch die Werke? Ich möchte es von euch erfahren. Warum hat er diese provokante Frage gestellt? Weil sie kein Lobopfer mehr brachten. Denn sie konnten kein Lobopfer mehr bringen, weil sie zurückgekehrt waren in ihr eigenes frommes Wesen und sie fingen an, wieder gesetzlich Tage, Monate, Jahre zu halten und so ihre Riten einzuhalten. Aber über dem konnte man kein Lobopfer bringen, sondern da konnte man sich nur selber loben, aber kein Lobopfer Gott. Das Lobopfer vor Gott ist die Erfahrung mit ihm, nicht die Erfahrung mit mir. Und darum sagt er, dann will ich von euch lernen. Wodurch habt ihr denn das neue Leben empfangen? Durch die Gabe des Heiligen Geistes? Dann wandelt auch darin, damit das Lobopfer wieder frei wird. Wandelt nicht in euren Werken, sondern in dem, was ihr durch Jesus Christus empfangen habt. Schauen wir doch mal, was dieses Lobopfer im Alten Bund bedeutete. Denn das sind ja Begriffe, die ja schon aus dem früheren Gottesdienst stammen, den Gott dem Volke Israel gab. In 3. Mose 7 steht das, es sind ja 5 Opferarten, die Gott dem Volk gegeben hat, die immer wieder möglich waren zu geben und manchmal nötig waren zu geben. Ob es das Brandopfer war, das Sündopfer, das Schuldopfer, das Friedens- und Dankopfer, das Bekenntnisopfer. Viele Opfer, manche mussten gegeben werden, manche durften gegeben werden. Also zum Beispiel auch das Speisopfer oder das Dankopfer durfte gegeben werden. Aber andere Opfer mussten gegeben werden. Dieses Lobopfer, was dort beschrieben wird, und wir lesen da nochmal die Verse, wurde ja zur Ehrung Gottes gegeben. Man wollte ihm einfach Dank sagen, und zwar nicht nur Dank für die Person Gottes, sondern Dank für sein Wort und seine Verheißungen, dass sie sich erfüllen. Man brachte also freiwillig ein Opfer, um Danke zu sagen und damit sogar noch etwas zu bekennen und zu bezeugen, nämlich das Wunder, dass sich Gott überhaupt mit diesem sündigen Menschen unterhält und irgendwie, zumindest erstmal im Alten Bund, arrangiert und eine Wegstrecke mit ihm geht. Das sollte dieses Lobopfer ausdrücken. Es deutete also darauf hin, dass Gott einen Weg gefunden hat, in Gemeinschaft mit dem sündigen Menschen zu treten und dass er auch einen Weg für die zukünftige Zeit in dem Messias finden würde. Der Messias, der verheißen war, in 5. Mose 18 steht ja schon von ihm geschrieben, den Zustand der Gemeinschaft mit Gott sogar ewig währen zu lassen. Das bezeugten sie bereits in diesem Lobopfer. Denn das Lobopfer wurde in einer bestimmten Form gegeben. Einmal ungesäuerter Kuchen mit Öl. Aber dieser ungesäuerte Kuchen mit Öl sollte liegen auf einem gesäuerten Brot. Beides zusammen wurde gebracht. Der ungesäuerte Teig mit Öl wies also auf die Reinheit Gottes und des Messias, des Christus, der dort kommt hin, weist schon hin auf die Reinheit des neuen Lebens im Heiligen Geist. Und das gesäuerte Brot wies und weist darauf hin, dass noch der Mensch unrein, unzulänglich ist in vielen Bereichen, das heißt Sauerteig, Sündhaftigkeit. Das Wunder, dass beides zusammenkommt, das wurde in dem Lobopfer angekündigt. Beides sollte zusammengelegt werden und als Opfer dargebracht werden. Auch das geopferte Tier, und ich lese gleich diesen Zusammenhang, dessen Blut ja ausgeschüttet wurde, und danach völlig verzehrt werden musste das Tier, ja? Wies und weist auf die Gemeinschaft mit Jesus hin, der uns diese Gemeinschaft mit Gott durch sein Opfer, durch sein Blutopfer brachte. Dazu können wir auch in Johannes 6 lesen, wie der Herr sagt, wer nicht mein Fleisch isst, wer nicht diese Gemeinschaft mit mir hat, der ist dann nicht mein. Ich bin das Brot, ihr müsst mich essen, ihr müsst mich aufnehmen. So, nun möchte ich erstmal diese Verse lesen in 3. Mose 7 ab Vers 11. Das ist das Gesetz des Dankopfers, das man dem Herrn opfert. Wollen Sie ein Lobopfer tun, so sollen Sie ungesäuerten Kuchen opfern, mit Öl gemengt, oder ungesäuerte Fladen mit Öl bestrichen, oder geröstete Semmelkuchen mit Öl gemengt, also alles ungesäuert. Sie sollen aber solches Opfer tun auf Kuchen von gesäuertem Brot mit ihrem Lob- und Dankopfer und sollen einen von den allen dem Herrn zur Hebe opfern. Und es soll dem Priester gehören, der das Blut des Dankopfers sprengt, also eins von den Tieren, was gebracht wird, soll auch er opfern. Und das Fleisch ihres Lob- und Dankopfers soll desselben Tages gegessen werden, da es geopfert ist und nichts übrig gelassen werden. Also das ist ein bekanntes, den Hebräern bekanntes Bild der Vereinigung oder der Begleitung Gottes mit dem noch sündigen Menschen. Wunder der Gnade, vorschattender Hinweis auf Jesus Christus, den Messias, der nicht nur eine zeitliche Gemeinschaft gibt, so wie mit dem Volke Israel im Gottesdienst, sondern eine ewige Gemeinschaft gibt und sich darauf einlässt, so dass wir den Heiligen Geist empfangen haben in einem noch sündigen Leib. Das ist das mit Sauerteig gebackene Brot und die Gabe des Heiligen Geistes ist das ungesäuerte Brot. Und Christus aufnehmen, das heißt ihn als Brot, ihn als das Fleisch essen, sein Blut trinken, ist dieses Tieropfer, dieses Bild, die absolute Gemeinschaft. Und das sollen wir bezeugen, was aus dieser Gemeinschaft entsteht. Die Menschen kamen in Israel also zur Stiftshütte, zum Tempel und bezeugten diese Gnade, bezeugten einfach, es ist erstaunlich und wunderbar, dass Gott überhaupt hier mit uns redet. Wie geht das zu? Denn am Horeb haben wir doch gemerkt, Gott kann eigentlich nicht mit uns reden, wir haben Angst, wir müssen vergehen. Aber jetzt leben wir immer noch. Er sucht die Gemeinschaft mit uns. Die Hebräer wurden daran erinnert. Lobopfer. Denkt ihr noch daran? Ja. Und jetzt habt ihr ein Lobopfer, was nicht nur die irdische Gemeinschaft mit Gott bezeugt, sondern die ewige Gemeinschaft mit Gott bezeugt. Beide Brote also sollten zusammen geopfert werden, um dieses Zeugnis freizusetzen. Und das geopferte Tier, dessen Blut ausgeschüttet wurde und danach völlig verzehrt wurde, wies ihm auf eine totale Gemeinschaft mit dem künftigen Messias hin. Dieses Lobopfer stellte den bereits äußeren Frieden Gottes mit Israel dar und wies auf den künftigen inneren und vollkommeneren und überhaupt vollkommenen Frieden hin. Und das war den Israelis deutlich, wie es ja auch in Hebräer 9 zu lesen war. Hebräer 9, wir schlagen da einfach mal ein paar Kapitel zurück, Vers 13 bis 14. Das Tieropfer nur die leibliche Reinigung bewirkten, doch das größere Opfer in Jesus Christus auch die geistliche Reinigung. Und in dem Lobopfer soll jetzt dies hervorgebracht werden, dass auch die geistliche Reinigung stattgefunden hat. Denn so der Ochsen und der Böcke Blut und die Asche von der Kuh gesprengt, also die rötliche Kuh, von der wir schon gesprochen haben, ja, heiligt die Unreinen zu der leiblichen Reinigkeit. Wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst ohne allen Fehl durch den ewigen Geist geopfert hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken zu dienen dem lebendigen Gott. Also diese geistliche Reinigung. Lobopfer soll dieses beinhalten. Das Bekenntnis des Namens Christi, dass er dies bewerkstelligt hat, dass ich Gemeinschaft habe mit Gott in Ewigkeit. Das Lobopfer also bekannte, dass Gott selbst diese Brücke der Gemeinschaft zu den Menschen geschlagen hat. Darum heißt es ja von Christus, von dem Messias, Kolosser 1, Vers 20, er machte Frieden durch das Blut an seinem Kreuz. Bekenntnis, Lobopfer. Epheser 2, da lesen wir zunächst in Abvers 13 bis 18, dass er, der Messias, aus beiden, das heißt aus Juden und Heiden, eine Einheit bildete durch sein Leiden und Sterben, durch sein Auferstehen und beide, Juden und Heiden, verband mit sich in Ewigkeit. Ich lese mal hier ab Vers 13. Nun aber seid ihr, die ihr in Christo Jesu seid und einst ferne gewesen seid, ferne, das sind also die Heiden, nahe geworden durch das Blut Christi, durch nichts anderes. Das sollt ihr erfahren und dies Lobopfer im Bekenntnis bringen. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und hat abgebrochen den Zaun, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch wegnahm die Feindschaft, nämlich das Gesetz, so in Geboten gestellt war, auf dass er aus zweien einen neuen Menschen in sich selbst, in ihm selbst schüfe und Frieden machte. Und dass er beide versöhnte mit Gott in einem Leibe durch das Kreuz und hat die Feindschaft getötet durch sich selbst. Und er ist gekommen, hat verkündigt im Evangelium den Frieden euch, die ihr ferne waret und denen, die nahe waren, das heißt den Heiden und den Juden. Denn durch ihn haben wir den Zugang alle beide in einem Geist zum Vater. Diese neue ewige Verbindung soll also in dem Lobopfer, in dem Bekenntnis, aus der Erfahrung mit dieser Vereinigung in Christus heraus weitergegeben werden. Wir haben also in Vers 17 gelesen, verkündigte im Evangelium diesen Frieden. Gott hat dieses Evangelium gestiftet. Vers 14 haben wir gelesen, er ist unser Friede. Vers 13, wir sind nahe gekommen durch das Blut Christi. Und Vers 18, wir haben den Zugang im Geiste zum Vater. All das soll erfahren werden. Das soll nicht nur auf Abstand im Glauben erkannt werden, sondern erlebt werden. Und daran wurden die Hebräer erinnert, gleichsam mit der unausgesprochenen Frage: Habt ihr das erlebt? Seid ihr gewiss, dass ihr Zugang habt im Geist zu Gott? Wisst ihr das? Habt ihr das erlebt, dass das Blut Jesu Christi eure Sünden gänzlich getilgt haben und euer Gewissen davon gereinigt haben? Und wenn sie dann sagten, ja, dann bringt das Zeugnis im Bekenntnis. Dann redet davon, von dieser Erfahrung. Denn das ist das Wunder der Gnade, das ihr noch nicht zuvor kanntet unter dem Gesetz, erst durch das Kommen des Messias erfahren habt. Das Wunder also im Lobopfer der Vereinigung vom Ungesäuerten und Gesäuerten, wie wir das vorhin gelesen haben, dieser beiden Brote, dass das Gesäuerte, der noch unvollkommene Mensch, von dem Frieden mit dem Ungesäuerten, von dem Christus, profitiert, schildert Paulus auch von sich in seiner Person. Er hätte gleichsam sagen können, ich, gesäuertes Brot, profitiere von dem Ungesäuerten in Christus und werde von ihm ständig beschenkt. Im Philipperbrief schreibt er das so. Kapitel 3, Abvers 12. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich bin immer noch äußerlich gesehen ein mit Sauerteig durchzogenes Brot. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möchte, nachdem ich von Christo, dem ungesäuerten Brot, ergriffen worden bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich zu dem, das da vorne ist und jage nach diesem vorgesteckten Ziel, nach dem Kleinod, welches vorhält die himmlische Berufung Gottes in Christo Jesu. Und wenn wir uns das Bild nochmal des Lobopfers vor Augen stellen, dann wissen wir, dass das ungesäuerte Brot, lag es unten? Nein, es lag oben. Das Gesäuerte war unten. Das heißt also, das vorgesteckte Ziel, dem gehe ich nach, dem ungesäuerten Brot. Ich bin von dem ungesäuerten Brot bedeckt, vereinnahmt, ergriffen worden. Und jetzt will ich auch alles, was darin vorhanden ist, ergreifen. Das löst Lob aus. Bekenntnis der Lippen, die seinen Namen, nämlich das ungesäuerte Brot, bekennen. Das sagt der Apostel Paulus auch hier von sich aus seiner Erfahrung. Und er will immer mehr dieses ungesäuerte Brot, diesen Messias, die Gnade, die da drin ist, kennenlernen, damit er auch wirklich im Zeugnis, solange er auf dieser Erde ist, guten Bericht geben kann. Dass er immer besseren Bericht geben kann von dieser Gnade. Er könnte nicht davon berichten, er könnte nur sagen, ich kenne einen, der lesen kann. Und der hat was gelesen und der hat gesagt, was er da gelesen hat. Und das erzähle ich euch auch, was er da gelesen hat. Da denken wir sofort an die, die auch Dämonen austreiben wollten. Die dann sagten zu den Besessenen, im Namen des Jesus, den Paulus da predigt, müsst ihr verschwinden. Da haben sie gesagt, Paulus kennen wir wohl, wir wissen, aber wer bist du? Und dann fielen die Dämonen über ihn her. Das hat keine Wirkungskraft. Ich kenne einen, der was weiß von Jesus. Sondern Paulus sagt, nein, ich muss ihn kennenlernen, viel tiefer. Und die Kraft seiner Auferstehung, damit ich auch ein Bekenntnis habe. Ein Lebensbekenntnis, ein Erfahrungsbekenntnis. Ein Lobopfer bringen darf zu der Ehre des Herrn. So wie also die Hebräer im Alten Bund die Gottesgemeinschaft im Lobopfer bekannt haben und zugleich prophezeit haben, dass das Bekenntnis zur ewigen Gemeinschaft in dem künftigen Messias entstehen wird, so sollen auch wir, die wir nun diese Gemeinschaft gefunden haben, in der heutigen Zeit soll Gemeinde, wo auch immer sie ist, bekennen, Jesus ist wirklich der Weg. Er ist die Wahrheit, er ist das Leben. Er ist es wirklich. Ich habe es erfahren. Da fällt mir gerade wieder dieses Zeugnis eines Juden ein, der im Sechstagekrieg miterlebte, was Gott für Wunder tat in der Schlacht mit den Syrern oder auch den Ägyptern. Da sind ja unglaubliche Wunder entstanden. Er gehörte auch zu diesem kleinen Trupp, der sich gegen die Syrer stellte. Und 1967 war er noch gar nicht so lange her nach der Staatsgründung. Und Israel war auch noch nicht so mobilisiert, um dem Feind entgegenzutreten, noch nicht so gerüstet. Die Waffen waren auch noch in einfacher Natur. Und dann sahen sie plötzlich dort in Syrien eine große Schar der Syrer auf sie zukommen. Und sie waren nur noch ein kleiner Trupp und sagten, jetzt ist es aus mit uns. Die werden uns überrennen und überlaufen. Und einer von diesen wenigen israelischen Soldaten sagte plötzlich, haltet inne. Die anderen spürten, irgendetwas passiert hier. Aber sie wussten nicht, was. Und er sprach zu ihnen, seht ihr das nicht? Nein, wir sehen nichts. Da schob sich eine weiße Hand zwischen die Syrer und diesen kleinen Trupp. Alle spürten irgendwas, aber nur der eine sah es. Und warum erzähle ich das? Und so wurden sie dann gerettet und die Syrer verschwanden. Und er sagte dann, wenn mir jetzt noch jemand erzählen will, dass es keinen Gott gibt, den spucke ich ins Gesicht. So drastisch. Denn ich rede nur von dem, was ich erlebt habe. Ich rede nicht vom grünen Tisch, sondern was ich erlebt habe. Ich gebe Gott die Ehre. Er ist da. Denn der hat das gemacht. Und das ist das, was wir auch tun sollen. Wir sollen von dem reden, was wir erlebt haben. Das können wir gar nicht lassen. So sagten es ja auch die Apostel. Wir können doch nicht lassen, von dem zu reden, was wir erfahren haben. Aber erfahren müssen wir es. Wenn wir von irgendetwas reden, was wir nicht erlebt haben, wird es nie ein Bekenntnis. Wird es nie ein Lobopfer. Und dazu fordert der Schreiber des Hebräerbriefes auf und sagt, das müsst ihr jetzt tun. Das ist die Frucht der Lippen, die den Namen des Herrn, der euch erlöst hat, bekennen. In diesem Zusammenhang verstehen wir ja auch die Worte des Herrn Jesu, die er zu den Aposteln sagte, von diesem öffentlichen Bekenntnis. In Matthäus 10, ja, sprach er dann, wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Aber, Vers 32, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Hier ist also nicht nur das Bekenntnis vom Hörensagen gemeint, sondern das Lebensbekenntnis ist gemeint. Wer mit seinem Leben nicht den Sohn Gottes bekennen kann, gehört ja gar nicht zu ihm. Der kann auch nicht im Himmel bekannt werden. Wer aber in seinem Leben den Messias kennengelernt hat und ihn dann bezeugt, der ist auch im Himmel angeschrieben. Darum auch in Römer 10 lesen wir das ja auch. In Römer 10, Vers 9 und 10. Wir kennen die Bibelstellen, aber wenn wir sie mal in diesem Zusammenhang jetzt lesen, verstehen wir sie vielleicht inniger. Denn so du mit deinem Mund bekennst, dass er der Herr sei und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du selig. Also hier wird nicht nur ein Ausspruch angemahnt, mit deinem Mund bekennst, sondern du glaubst in deinem Herzen. Und Glauben im Herzen heißt, du hast es erfahren. Und mit dem Mund bekennst. Das ist der Zustand der Seligkeit, der Glückseligkeit, der Freude des neuen Lebens. Und das sollst du und darfst du bekennen. Denn so man von Herzen glaubt, wird man gerecht. Und so man mit dem Mund bekennt, wird man selig. Das Lobopfer im Bekenntnis, dass Jesus der Herr ist. In Philipper 2, Vers 11 müssen zwar nachher alle Wesen bekennen. Steht ja geschrieben, alle Knie müssen sich beugen und alle Zungen müssen bekennen, dass er der Herr ist, aber sie wären nicht mehr selig. Weil es kein Lobopfer mehr ist, sondern es ist, ich will es mal so nennen, ein Bekenntnis der Kapitulation. Alle müssen es bekennen, auch die Engel der Finsternis müssen es bekennen, müssen ihre Knie beugen. Als Jesus am See Genezareth war und die Dämonen merkten, dass er auf sie zukommt, schrien sie, bist du gekommen, uns zu richten vor der Zeit, du bist ja der Messias. Und durch manche Menschen redeten die Geister und bezeugten, dass er der Messias ist, aber nicht, weil sie dadurch selig würden, sondern sie bezeugen nur, dass sie unter das Gericht fallen werden, das er ausübt. Alle Zungen werden das bekennen, aber dann ist es kein Lobopfer mehr. Wir aber aus der Erfahrung mit ihm dürfen das Lobopfer bringen. Nicht, dass wir dann noch ins Gericht kommen, sondern wir bekennen, dass wir in Ewigkeit verbunden sind mit ihm. Noch zwei, drei weitere Stellen zu dem Bekenntnis. 1. Johannes 2, dem Herzensbekenntnis, da steht dann auch, wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Hier ist also das doppelte Lobopfer enthalten dessen im alten Bund. Wir bekennen den Vater, der sich zu uns gewandt hat, und wir bekennen den Sohn, der uns in Ewigkeit mit dem Vater verbunden hat. Wer nun den Sohn bekennt, der hat auch das Lobopfer, das Zeugnis dessen, dass Gott sich schon immer zu den Menschen, die ein offenes Herz hatten und ihn liebten, gewandt hat, um sie zu sich zu ziehen. In Kapitel 4 desselben Briefes, 1. Johannes 4, Vers 2 bis 3, daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen, ein jeglicher Geist, der da bekennt, dass Jesus Christus ist in das Fleisch gekommen, der ist von Gott. Das ist auch nicht nur ein Wortbekenntnis. Manche sagen, na gut, wenn einer sagt, ich glaube, dass Jesus ist ins Fleisch gekommen, dann ist er von Gott. Nein, er ist erst dann von Gott, wenn er die Konsequenz darin im Herzen hat, was das bedeutet, dass Christus ins Fleisch gekommen ist, die Folge davon erfahren hat. Der Geist ist von Gott. Also nicht das bloße Wortbekenntnis. Und in Vers 15 desselben Kapitels heißt es, welcher nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Wer also bekennt den Sohn Gottes und was in ihm ist und was er für uns getan hat und was ich durch ihn erlebt habe, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Also es kommt auf das Lobopfer an. In Offenbarung 3, Vers 5, wer also bei dem Lobopfer bleibt, dessen Name wird auch im Himmel bekannt werden. Hier wird die Gemeinschaft das erfüllende und bleibende Stadium finden. Offenbarung 3, Vers 5, da geht es ja hier um die Gemeinde zu Sardes. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer also überwindet, sprich wer sich abwendet von den Zugriff der Welt und hinwendet zu dem Sohn Gottes und lässt sich weiße Kleider bzw. die Gerechtigkeit geben, die Erfahrung mit ihm machen wollen, dessen Namen wird ja nicht aus dem Buch des Lebens getilgt, sondern sogar bekannt vor dem Vater im Himmel. Es ist eine gewaltige Herausforderung gewesen an die hebräische Gemeinde, aber auch an die Gemeinde Jesu heute auf Erden. Dieses Lobopfer nun darzubringen. Die Rückfrage bei den Hebräern war eindeutig, erleben wir den Messias noch? Wir haben uns so sehr mit dem Gesetz wieder beschäftigt. Wir haben uns so sehr mit dem früheren Gottesdienst beschäftigt. Sind wir noch so in der Verbindung mit dem Herrn? Vernehmen wir eigentlich noch, was er in uns getan hat? Das sind so die persönlichen Rückfragen. Wie können wir sonst, wenn wir es nicht erleben, ein Lobopfer geben? Wie können wir in unserem Alltag Jesus wirklich als den Auferstandenen bekennen? Das können wir dann nur noch mit Worten, aber nicht mehr aus der Erfahrung des Lebens. Diese Rückfragen sollten gestellt werden. Dazu hin wurde die Gemeinde der Hebräer provoziert. Stellt die Rückfragen. Aber auch wir werden dahin provoziert, dass wir solche Rückfragen in unserem Leben stellen. Ist das vorhanden? Kann ich wirklich noch aus der Erfahrung reden? Oder rede ich nur von dem, was ich mal gehört habe oder mal gewusst habe, was vielleicht mal ein Erfahrungswert war? Wenn es darum geht, dass jemand ein Zeugnis ablegen sollte, das kann man manchmal auch in Zeugnisversammlungen hören, dann wissen Sie nur noch eins zu reden von vor 30 Jahren. Sie haben in der Gegenwart keins mehr. Da, vor 30 Jahren, da war mal was, ja. Aber wo ist es heute? Das Lobopfer, die Lippen, die den Herrn bekennen, ist zum Schweigen gekommen. Aber darauf kommt es an im Dienst in dieser Welt. Dieses Lobopfer, das sich zunächst also in dem Bekenntnis mit dem Munde zu dem Erlösenden und von dem Erlöser allein selig machende Messias ausdrückt, soll sich dann auch auf den Wandel und das Handeln der Gläubigen auswirken. Lobopfer ist also mit dem sichtbaren, praktischen Beweis der Tat begleitet. Deshalb verwies der Herr Jesus auch auf die Taten als ein Echtheitsbeweis seiner Rede. Das Lobopfer, das er dem himmlischen Vater gab, fand Beweis in seinem Leben, in seiner Tat. Johannes 10, 36 spricht er es aus. Und weitere Verse. Wie sagt ihr denn zu dem, den der Vater geheiligt hat und in die Welt gesandt hat, du lästerst Gott darum, dass ich sage, ich bin Gottes Sohn? Tue ich nicht die Werke meines Vaters, dann glaubt mir nicht. Also wenn ich nur rede vom Vater, glaubt mir bitte nicht. Tue ich aber die Werke, dann glaubt doch den Werken. Das ist der Beweis. Die Werke sind der Beweis, dass ich mit Gott lebe. Wenn ihr mir den Worten nicht glauben wollt, dann glaubt den Werken, auf dass ihr erkennt und glaubt, dass der Vater in mir ist und ich in ihm. Und das ist dasselbe bei den Nachfolgern Jesu. Wenn uns die Menschen nicht glauben, was wir sagen, müssen sie, wenn sie die Werke des neuen Lebens sehen, den Werken glauben. Und einfach sagen, das ist anders. Und das ist die Aufforderung darin zu den Hebräern, aber auch zu uns, dass nicht die Worte allein zu hören sind, sondern die Werke. Die Werke, der sichtbare Beweis in unserem Leben, dass Jesus wirklich der Messias ist. Die Ermutigung, das neutestamentliche Lobopfer zu bringen, soll sich also im Wohltun und im Mitteilen ausdrücken. Liebe und Geborgenheit in Gott macht frei zum Segnen. Das ist das Wunderbare. Ich brauche, ich sage das mal ein bisschen flapsig, ich brauche als Kind Gottes nicht mehr den Segen eines anderen Menschen. Warum? Weil ich gesegnet bin durch Gott. Mehr kann ich von dem anderen nicht kriegen. Und dadurch bin ich aber frei geworden, auch segnen zu können. Das heißt, wohlzutun und mitzuteilen. Aus der Freiheit in Christo das Anliegen des Nächsten erkennen, annehmen, führen und segnen zu können. Diesen Vers 16, den wir also gelesen haben, hier in dem Hebräerbrief, finden wir dann auch an vielen anderen Stellen in der Schrift wiederholt vom Inhalt her, wohlzutun und mitzuteilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen wohl Gott wohl, wie zum Beispiel in Galater 6. Da lesen wir schon im Vers 2, einer trage des anderen Last, wohlzutun und mitzuteilen, vergesst nicht. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Aber wer kann denn des anderen Last tragen? Nur der, der selber getragen worden ist. Der nicht mit Lasten beschwert nach unten gedrückt wird. Ich muss meine Lasten erstmal abgegeben haben, um auch noch Lasten anderer auf mich nehmen zu können. Wohlzutun und mitzuteilen, vergesst nicht. In Vers 6, Galater 6, Vers 6, der aber unterrichtet wird mit dem Wort, der teile mit allerlei Gutes dem, der ihn unterrichtet. Mitzuteilen, wohlzutun, vergesst nicht. Solche Opfer gefallen Gott wohl. Vers 9 und 10 in Galater 6. Lasset uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten ohne aufhören. Als wir denn nun Zeit haben, so lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist an des Glaubens Genossen. Dieses Wörtlein, als diejenigen, die wir nun Zeit haben, bedeutet, wir sind entlastet worden, wir haben Freiraum gewonnen. Und diesen Freiraum dürfen wir jetzt nutzen, an jedermann Gutes zu tun. Ein Mensch, der selber hin und her getrieben ist und belastet ist, hat keinen Freiraum für andere. Er muss sich mit sich selber beschäftigen und er muss vielleicht andere für sich beschäftigen und für sich einsparen. Manche brauchen ja 10 Leute um sich herum, ja, damit es ihnen irgendwie eigenermaßen gut geht. Sie ziehen alle Menschen nur auf sich. Sie haben keinen Freiraum zum Handeln. Aber hier heißt es, wir sind diejenigen, die Zeit haben, die Freiraum gekriegt haben durch das Leben mit Christus. Und als solche dürfen wir Gutes tun an jedermann, allermeist aber an der Glaubensgenossen. Die hebräische Gemeinde verstand, dass nun ihr freies, frohes Leben die Wahrheit mit Herzen, Mund und Händen bezeugen darf und sollte. Dass man auf keinen anderen Messias oder Erlöser warten muss, denn der Verheißene ist da. Er ist für jeden Menschen da. Der Friede mit Gott ist da. Er ist für jeden Menschen da. Und jeder darf ihn aufnehmen. Und nur aus diesem Grund konnte Jesus seine Jünger senden und sagt, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium aller Kreatur. Er hat sie nicht auf die Schulbank gesetzt und gesagt, lernt mal bitte was auswendig. Ihr habt zwar keine Ahnung, was das bedeutet, aber was ihr gelernt habt, geht mal hin und predigt das. Das war nicht der Befehl, sondern der Befehl war, jetzt geht hin und predigt das, was ihr erlebt habt. Seid meine Zeugen und sagt das allen, denn Gott will, dass allen geholfen wird. Ihr habt Zeit, mitzuteilen und wohlzutun. Solche Opfer gefallen Gott wohl.